bisschen totenstill. Aus dem Alltag eines Bestatters. Ein Podcast mit Jessica Blöhm und Volker Winkels.
Eine schöne Vorweihnachtszeit wünschen wir euch. Hier sind Volker und Jessi, unsere letzte Folge für dieses Jahr, kein bisschen totenstill. Herzlich willkommen. Volker, wie immer, in der Küche sitzt du, ne?
Ja, genau. Wie immer. Genau. Eine Küche, mein Lieblingsplatz.
Wir treffen uns mal wieder online. Volker, erstmal die erste Frage, wie geht's dir? Viel Stress in der Vorweihnachtszeit bei euch oder wie sieht's aus?
Ja, ist der ganz normale Wahnsinn, ne? Der größte Stress für mich ist immer, weil mir fällt am 23. ein, dass am 24. Heiligabend ist und dass Weihnachten kommt und überhaupt, weißt du, das fällt mir dann immer ein. Das ist so hausgemachter Stress, ne? Ja, irgendwie vielleicht sogar positiv, ich weiß es nicht.
Gut, musst du denn viele Leute beschenken oder beschränkt es sich auf Frau Silvia oder wen beschenkst du?
Also wenn ich da mal ganz ehrlich sein soll, natürlich, wir haben jetzt mittlerweile 7 Enkelkinder. Jedes unserer Kinder ist entweder verheiratet oder hat eine Partnerin oder Partner. Das sind schon einige, ne? Aber ich habe es gut. Ich beschenke meine Frau, weil eine Frau hält mir den Rücken frei. Wenn ich dann sage, was kriegen die Kinder geschenkt, lass dich überraschen, sagt sie immer. Die kümmert sich eigentlich sehr gut darum.
Das ist herrlich, ne? Das ist ja so bei mir auch im Freundeskreis. Es sind zu, ich sage mal, 98% die Frauen, die sich um die Geschenke kümmern.
Ja, genauso gut wie mit Geburtstag und so. Meine Frau erinnert mich immer wieder rechtzeitig dran. Ich meine, ich würde aber auch meinen eigenen Geburtstag vergessen, da muss ich jetzt mal dabei sagen. Ne? Ich genauso gut, wenn die Leute mich immer gratulieren, dann sage ich immer, ja, müssen doch meine Eltern gratulieren. Die sind nicht schuld, dass ich da bin. Ich hatte da relativ wenig Einfluss drauf.
Ja, das ist lustig, weil ich habe auch für mich so diese kleine Tradition, wenn von meinen Freundinnen die Kinder Geburtstag haben, dann versuche ich immer der Freundin einen Blumenstrauß mitzubringen am Geburtstag des Kindes, weil ich dann immer sage, du hast vor so und so vielen Jahren Herausragendes geleistet, als du diesen kleinen Mensch zur Welt gebracht hast. Ja, das darf man ja auch nicht unterschätzen.
Ja, genau. Dann sind, ich finde das immer gut, wenn die Leute sich selber feiern, aber eigentlich war es ja letztendlich Mama und Papa, ne? Muss man ja mal so sagen. Auch wenn die es nicht hören wollen.
Und das Leben muss man an jeder Stelle feiern, auf jeden Fall. Ja. So, wie sieht Weihnachten im Hause Winkels aus? Nimm uns mal mit.
Oh, Heiligabend sind die meisten hier bei uns. Die geben immer so eine Bestellung ab, was sie gerne essen möchten. Papa kocht. Jetzt muss ich aber auch sagen, ich koche sehr gerne. Ne? Also ich mag das Kochen. Ne? Und dann wird hier halt gegessen, Bescherung und dann ist es gut. Der erste Weihnachtstag, weil die jüngste Tochter von mir und mein Schwiegersohn, die sind Heiligabend woanders. Die kommen am ersten Weihnachtstag mit 2 Enkelinnen, 3 zu uns. Und dann haben wir vor, das erste Mal dieses Jahr wegzufahren, meine Frau und ich. Das erste Mal, weil wir hatten dieses Jahr gar keinen Urlaub, hat ja gesagt, erstens kommt das anders und zweitens, als man denkt. Und bis jetzt steht die Planung, dass wir 2 ganz alleine wegfahren. Da freue ich mich aber auch schon riesig drauf.
Also dann am zweiten Weihnachtsfeiertag oder wann geht's dann weg für euch?
Ja, wenn der Besuch rechtzeitig weg ist, hätte ich auch kein Problem damit, am ersten zu fahren. Aber ich meine jetzt nicht, dass meine Tochter sich genötigt fühlt, früher abzuhauen. Ich kann auch bis zum zweiten warten.
Also ich, ob die unseren Podcast hört, ob die es dann schon läuten.
Ja, jetzt kriege ich raus, ob sie hört. Jetzt kriege ich raus, ganz genau.
Nochmal kurz, was kochst du denn so Schönes?
Ich hätte am allerliebsten hätte ich Kartoffelsalat mit Brühwürstchen. Das sage ich so, wie es ist. Ich mag das unwahrscheinlich. Aber, jetzt kommt es, aber meine Kinder haben da andere Pläne, genauso wie meine Frau. Es muss dann eine Brühe vorab sein oder eine Suppe. Es muss ein Hauptgericht geben, es muss Dessert geben. Naja, aber jetzt muss ich auch ganz ehrlich sagen, Hauptsache, die sind glücklich und das ist gut. Ne? Wie gesagt, ich mag das Schlichte. Also Kartoffelsalat und Brühwürstchen, ich glaube, ich wäre im 7. Himmel, ne? Muss man auch mal so sagen. Ne?
Also ich weiß, wir haben vor einem Jahr um diese Zeiten natürlich auch eine Folge aufgenommen, vor Weihnachten. Damals weiß ich noch, dass sie insgesamt die Folge ein bisschen schwerer war, sage ich mal, weil wir uns sehr stark auch mit dem Thema beschäftigt haben, was macht das mit Menschen, wenn sie das erste Mal so was wie Weihnachten erleben und halt gerade jemanden verloren haben. Für heute haben wir uns vorgenommen, es wird eine leichte Folge, emotional leichte Folge. Aber eine Sache würde mich trotzdem noch kurz interessieren, bevor wir so ein bisschen, wir haben uns überlegt, wir machen so ein bisschen Frage-Antwort heute. Aber eine Sache wollte ich noch mal kurz von dir wissen, und zwar, wer macht denn dann eigentlich Bereitschaft da bei euch an den Tagen? Weil es ist ja natürlich, kann natürlich auch an den Feiertagen jemand versterben.
Ja, das wird nicht nur können, das wird sogar definitiv passieren. Ich muss sagen, seit Gründung unserer Firma, weil meine Frau und ich, wir haben ja die Firma aufgebaut, haben eigentlich, wir haben 20, 25 Jahre haben wir Notdienst gemacht. Und ich habe da auch keinen Stress damit, das weiterzumachen. Ne? Das heißt, natürlich war es dann auch in den Jahren, wo wir Notdienst oder wo ich dann selber Notdienst gemacht habe, heißt das auch Heiligabend ist Vater weg, Erster ist er weg, Zweiter ist er weg, Silvester ist er weg. Das ist dann nun mal so. Ne? Die Frage ist ja, natürlich ist das ein kirchlicher Feiertag oder sind das kirchliche Feiertage, muss man auch mal so sehen. Aber die Frage ist, was ist jetzt wichtiger, jemandem zu helfen, der da echt in stocksteifer Not ist oder sich da über so eine Weihnachtsgans oder Karpfen oder Brühwurst oder was weiß ich, was es an solchen Tagen gibt, drüber herzumachen. Ich habe ja viel auch gerade so über die Weihnachtszeit mit Menschen zu tun, die in dem Leben selber ein Ende gesetzt haben. Warum auch immer diese Tage dafür prädestiniert sind.
Ja, ich glaube, das Problem an Weihnachten ist, das ist mit so vielen Emotionen beladen, dieses Fest. Also ich kann jetzt von mir nur sprechen, ich bin da beschenkt, was das angeht, weil ich immer wunderschöne Weihnachten schon mit meinen Eltern hatte und mit meiner Schwester und jetzt auch das Geschenk habe, dass ich hier stabile Familienverhältnisse habe und ich mich einfach sehr auf Weihnachten freuen kann. Es ist natürlich bei Menschen, die dann vielleicht auch in Erinnerungen vielleicht noch schwelgen, die andere Menschen verloren haben oder wo es in der Familie dann so viel Terz gibt, dass es da, ne, so, dann, ich glaube, dann kann dann schon mal die Sicherung durchbrennen, dann ausgerechnet an diesen Tagen, ne. Ja. Aber jetzt nochmal zurück zu dir, das heißt, das Telefon ist auch Heiligabend an und du bist erreichbar oder verteilst du das irgendwie auf andere Schultern?
Nein, das Telefon ist an. Ich weiß gar nicht, wer Notdienst hat. Da wurde auch bei uns gar nicht so großartig drüber gesprochen, weil der Notdienst, der muss ja abgedeckt sein. Dafür sind wir hier nur mal Bestatter. Ne? Und dann sieht das auch so aus, wir sind hingegangen. Ich glaube, da bin ich relativ, habe ich dann ein Alleinstellungsmerkmal mit. Wir haben keine festen Notdienste. Was ich erwarte ist, wenn das Telefon geht und es werden Mitarbeiter benötigt, einschließlich meiner Person logischerweise, dann müssen immer zwei Leute Minimum auf Abruf sein. Das ist eine ganz klare Sache. Ich mag diesen Zwang nicht. Ich mag auch diesen Zwang nicht hier auf Dienstpläne, dass dann steht, du hast jetzt von bis. Kann man machen. Also ich habe da kein Problem mit, wenn andere Betriebe das so machen, aber ich halte das eher so offen. Ne? Und bis jetzt, seit 22 machen wir das so. Und das hat bis jetzt immer gut geklappt. Und wer gerade fertig ist mit dem Essen und Zeit hat, der fährt dann halt auch. Ne?
Okay, das heißt also, das bleibt ja dann bei euch nicht nur familienintern. Also ich weiß ja, dein Sohn ist ja auch mit im Betrieb.
Wir haben auch
deine Frau natürlich. Klar. Genau, logischerweise. Aber es gibt eben auch Mitarbeiter, die sind ganz normal in ihren Familien, feiern dann Weihnachten. Und wenn der Worst Case eintreten sollte, dann klingelst du rum und sagst so, Leute, wir müssen raus.
Ja, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, da steht drin, dann und dann verstorben. Die Leute rufen ja in der Regel immer direkt an. Und dann die erste Frage von uns, ob der Hausarzt schon da war. Und wenn nicht, dann hat man in der Regel ja noch 3-4 Stunden Zeit. Ne? Ja. Und dann wird er da eingetragen und da wird sich schon einer melden. Und wenn nicht, wie gesagt, ich habe 2 gesunde Arme, bei einer, dann fahre ich auch mal raus. Also das ist jetzt nicht das große Drama. Ne? Also bis jetzt haben wir noch alle überführt, die gestorben sind, ne? Und die bei uns angerufen waren. Bis jetzt haben wir noch hingekriegt. Toi, toi, toi.
Wie oft, also gibt es da eine Regel? Kannst du das sagen, das passiert eigentlich grundsätzlich an den Weihnachtsfeiertagen, dass ihr angerufen werdet? Oder ist das eher dann doch die Seltenheit?
Ich tue mir die Weihnachtstage aus dem Kopf. Es passiert grundsätzlich, dass wir angerufen werden, ne? Und wenn man jetzt hingeht und hat dann so im Hinterkopf, ist ja Weihnachten, verknüpft man das, glaube ich, auch irgendwie ganz falsch. Ne? Weil für die Leute, die anrufen und unsere Hilfe benötigen, für die
ist nicht Weihnachten, ne? Ist mir schon klar.
So, und dann ist ich jetzt hingehe und habe so eine festliche Stimmung, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, und werde da rausgerissen, dann könnte das auch vom Kopf und von der Psyche eher so sein, ich muss arbeiten. Und das ist ja definitiv nicht der Fall.
Ja, da gebe ich dir recht. Aber worauf ich eher hinaus will, ist jetzt, ob es Weihnachten ist oder ein stinknormales Wochenende, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, in welcher Dimension befinden wir uns da. Also klingelt da 12-mal am Tag das Telefon oder nur einmal? Oder?
Ja, das ist Murphys Gesetz, das kann ich dir versprechen. Mal geht das Telefon gar nicht, dann rufst du dich selber an und denkst, haben wir überhaupt die Rufumleitung eingestellt? Ne? Und dann ist es so, dann legst du den Hörer auf, dann geht der Telefon schon wieder und denkst du so, die haben bestimmt noch was vergessen zu fragen, ist es schon der Nächste, dann legst du auf und denkst, was jetzt, dann ist es schon wieder der Nächste. Dass man jetzt hingeht und sagt, das macht man jetzt an Zahlen fest, das kannst du ganz vergessen. Ne? Darum ist ja für mich der ganze Betrieb, der Montagmorgen, ist immer so ein Horror. Erstens sind viele Leute, die sagen, Mutter ist tot, ist im Krankenhaus, sag ich immer Montagmorgen zum Bestatter. Das sind ja die, wo du noch gar nicht weißt, dazu kommen. Dann freitags, wenn dann Schluss ist, Freitag, Samstag, Sonntag sind ja Notdienste. Ne? Ist ja auch schon einiges passiert. So, dann kommst du montags morgens und denkst, oh gut, da musst du noch abarbeiten, das muss passieren. Und dann geht die Tür auf und dann, ich wollte nur mal sagen, Mutter ist gestorben, können wir uns mal unterhalten? Paff, dann hast du den Nächsten da drin, weißt du, dann gucken wir uns dann alle an. Wir freuen uns über das Vertrauen, bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte dann nur einfach mit sagen, der Montag, und das ist für alle Kolleginnen und Kollegen, spreche ich glaube ich im Gleiche, der Montagmorgen ist immer so, boah, was mach jetzt wohl noch kommen, ne? Und das merkt man aber auch bei uns im Betrieb, das merkst du auch bei den ganzen Kollegen auch, wenn irgendwelche Meetings sind. Ich habe dir ja erzählt von diesem BDB-Geschichte, dann desk ja, du wirst nie sehen, dass das montags morgens stattfindet, ne? Weil die alle immer das gleiche Problem haben, ne? Und auch wenn ich in Münnerstadt bin als Dozent, der Montagmorgen, wenn ich dann gucke in der WhatsApp-Gruppe bei uns, dann denke ich immer, oh, ganz gut, dass ich gerade nicht da bin.
Das habe ich mir jetzt gedacht, dass das kommt. Das war ein cooler Einblick jetzt, den du gegeben hast. Das ist total logisch.
Ja, und am Wochenende, und wie noch schlimmer ist, wenn du ein langes Wochenende hast.
Ja, dann sammelt sich noch mehr an.
Ja, und wir kriegen das oft mit, dann rufen uns schon mal Krankenhäuser an und sagen, hör mal, Volker, hast du den und den, betreust du die Familie? Boah, bis jetzt weiß ich da noch nichts von. Ja, die Klima, also Prosektur, ne? Die Klimaräume sind voll, könntest du nicht vielleicht? Ja, ich sag, kann ich nicht einfach kommen, da leer machen und dann entscheiden die sich für einen Kollegin oder einen Kollegen von mir. Da müssen wir schon gucken, ne? Das passiert dann schon mal.
Ach, das ist sehr knapp.
Aber wie gesagt, das war schon immer so und das wird wahrscheinlich auch in unserer Branche so bleiben. Der Montagmorgen ist immer sehr so ein Ü-Ei, ne? Da wollen wir mal gucken, was da heute drin ist.
Sehr schön, sehr schön. Also dann, ich weiß gar nicht, wie Weihnachten dieses Jahr liegt. Also hoffe ich, dass der, aber nee, ihr seid dann ja, glaube ich, weg. Also ist der 27., 28. ist dann wieder Wochenende.
Ja, wie gesagt, wenn mein Sohn und meine Tochter und meine Enkel ein bisschen schneller essen, kann es sein, aber am 1. Nein, natürlich nicht, das werden wir nicht machen. So böse bin ich nicht, ne? Aber meine Frau und ich, wir freuen uns natürlich tierisch darüber. Haben wir heute Morgen noch drüber gesprochen. Da wird auch, glaube ich, mal Zeit, dadurch, dass dieses Jahr mit dem Urlaub aber so alles durch die Bahn gelaufen ist, was draußen laufen konnte. Und wir müssen noch nicht mal die Karibik und Sonne haben. Es reicht einfach nur, wir können auf einem verregneten Campingplatz stehen. Mir ist es egal. Hauptsache mal raus. Ne?
Hauptsache raus. Das sei euch sehr gegönnt. Deswegen also, nutzen wir ja jetzt auch noch die Zeit, um schnell noch eine Folge aufzunehmen. Volker, ich habe es ja in der letzten Folge schon so angeteasert, dass du nicht spoilern sollst. Ich kenne dich ja. Wenn ich dir eine Frage rüberwerfe, kommt direkt prompt die Antwort. Da hast du dich gut zurückgehalten. Ja. Jetzt habe ich hier meine Liste wieder offen. Also wir haben euch ja bei Instagram gefragt, was juckt euch unter den Fingern? Was möchtet ihr Volker mal fragen? By the way, das könnt ihr immer, ne? Ihr könnt uns bitte immer schreiben. Also nicht nur, wenn wir dazu aufrufen, sondern grundsätzlich. Und wir freuen uns auf jeden Fall über jede einzelne Frage, die da an Volker kommt. Wie teuer ist ein Bestattungswagen? Also wenn du losgehst und brauchst ein neues Fahrzeug. Ich weiß, bei euch sind es, glaube ich, so Kombis. Ach Quatsch, so Vans im Prinzip
ja,
schon.
Ja, aber
ne?
Auch Kombis, ja.
Genau, also sind das noch Spezialanfertigungen?
Ja.
Alles klar, nimm uns mal mit. Was muss so ein Bestattungswagen haben?
In dem Ausbildungsberuf des Bestatters gibt es auch ein Fach BWL. Ne? Und das hat auch so seine Gründe. Man muss dann alles genau kalkulieren, rechnen und. Und jetzt kommt der teuerste Faktor, das ist der Bestattungswagen. Wenn ich selber versterbe, von mir aus drückt man mich in einem Fiat Punto rein. Mir soll eigentlich fürchterlich egal sein, weil ich bin tot und kriege ihn nicht mehr mit. Jetzt muss man aber auch sehen, ich habe ein ganz anderes Verhältnis zum Gevattertod. Wenn ich jetzt jemanden überführe, muss der Bestattungswagen sauber sein, er sollte modern sein, auch nicht abschreckend. Früher war ja alles so schwarz und grau, das ist heute auch schon lange nicht mehr so, Gott sei Dank. Also ich kann dir sagen, du legst Minimum 120.000 hin und dann geht er nach oben bis... Ja, nach oben gibt es eigentlich gar kein Ende. Ne? Dann bist du bei 2,10, dann hast du mal ein Kombi da stehen. Ne? Ob der jetzt alles hat, kann ich dir auch nicht sagen. So, und dann kommt ja der Posten, der Abrechnungsposten, dann steht da drauf, sagen wir mal, 180 Euro Überführung innerhalb der Ortschaft, inklusive Träger zur Überführung. Das heißt, du kannst ja ganz schlecht eine Überführung alleine fahren. Du musst ja einen zweiten dabei haben. Wenn ich mir jetzt diese Kosten ausrechne und überlege, den Wagen habe ich so circa 5 bis 6 Jahre. AFA, also diese Abschreibungsgeschichte. Ja, dann weißt du ja auch, wie hoch eigentlich die Überführung sein müsste.
Nein,
da kommen wir mit dem Geld nicht mehr hin. Ne? Also solche Fahrzeuge sind doch eigentlich Prestigefahrzeuge. Ne? Das macht man, um den Leuten ein gutes Gefühl zu geben, noch nicht mal Werbung, weil die ist zu teuer. Ne, wenn man sich die Preise da anguckt. Auf der anderen Seite, ja, das ist halt in unserer Zunft so. Ne? Darum ist es ja auch, wenn ich mal Vorträge halte hier über Bestattungskosten und, dann erwähne ich auch mal ganz gerne, was so hinter den Kulissen los ist und wo die Gebühren auch versteckt sind. Nehmen wir jetzt mal bei uns im Bestattungshaus. Wir haben ein professionelles Computerprogramm, also eine Software rein für Bestatter. Ja, da bezahlst du dann mal eben nur für diese Software und auf einem Computer Betrag X. Dann kommt der Bestattungswagen, dann kommt die Trage zur Überführung, das Untergestell. Professionelle Mitarbeiter, sprich also Weiterbildung, Ausbildung. Also da summiert sich schon mal ganz ordentlich weit. Und wenn man sich überlegt, so ein Bestattungswagen, fangen wir jetzt mal bei, komm, wir machen eine leichte Kost bei 140 an, dann weißt du ja, wo wir landen, ne?
Ja, natürlich. Na, guck mal, da fährt einer vorbei bei dir.
Ja, das war ein Krankenwagen. Ja, ja, ich hatte schon gerade mitgekriegt. Ich sitze ja gut da. Seht ja. Gott sei Dank. Immer besser Krankenwagen, wie wenn wir durch die Gegend fahren.
Ne, aber euch hört man ja auch nicht. Also ihr fahrt ja nicht hupend durch die Straße.
Leise.
Also ihr seid dann eher leise. Kommen wir noch mal einmal kurz zu dem Bestattungswagen zurück. Also das ist eine krasse Summe. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass es tatsächlich so teuer ist.
Ja.
Wie genau kommt dieser Preis zustande? Liegt das auch am Innenausbau?
Der Wagen muss ja verlängert werden.
Ach so, ja klar, damit du dann halt...
Der muss ja, also das sind schon Profis, die sowas machen. Darum gibt es doch gar nicht so viele Firmen, die das machen. Ne? Der Wagen muss verlängert werden. Jetzt gehen wir davon aus, jetzt nehmen wir einfach mal einen Sarg mit Überlänge. Der muss ja auch da hinten reinpassen. Ne? Oder wir hatten jetzt vor kurzem einen Sarg mit Übergewicht, und zwar richtig Übergewicht. Ne? Das muss ja alles da reinpassen. Da muss aber auch Fahrsicherheit muss gegeben werden. Dann ist es so, wie beim Essen, sage ich jetzt mal vorsichtig, das Auge isst ja auch mit. Ne? Muss man ja auch mal so sehen. So, dann haben wir ja mittlerweile Hybridfahrzeuge, E-Fahrzeuge. Da musst du gucken wegen den Batterien. Also da gibt es schon einiges zu beachten. Das ist jetzt nicht so, dass der Karosseriebauer sagt, boah, heute ist es mit einer 150 zumute, sondern das ist schon knallhart kalkuliert. Und der muss ja seine Profis, die bei ihm arbeiten, auch irgendwie bezahlen können. Ne? Also das ist schon, da steckt schon richtig Wissen hinter. Ne? Ich habe mich in einem Wagen verguckt, den ich eventuell nächstes Jahr mit zulegen möchte. Da kann man den Sarg sehen, so wie es früher auch war. Eine Kutsche, bei der Beerdigung ganz früher konntest du ja den Sarg sehen.
Ja.
Und ich hatte schon so einen Wagen, da fuhren dann Rollos rauf und runter, das finde ich sehr schön. Aber mittlerweile ist die Technik ja auch weiter und dann summiert sich ja dann auch irgendwo. Dann drückst du auf ein Knöpfchen und dann hast du, ist das Glas nicht mehr durchsichtbar. Hast du jetzt aber eine Überführungsfahrt, wo hinten ein Sarg drin steht mit Blumen gesteckt, drückst du wiederum auf ein Knöpfchen und dann siehst du auch alles. Dann ist dann optimal ausgeleuchtet. Das sind aber Positionen, die kosten auch Geld, ne? Muss man einfach so sehen.
Das und dann, ist im Prinzip ja auch ein bisschen Spielerei, ne? Wenn man so
will. Ja, genauso gut. Überleg mal, wenn du jetzt vorne am Fahrzeug eine Standarte dran haben willst, weil ich ja total schön finde. Ne? Aber du fährst ja nicht andauernd mit Standarten durch die Gegend, da muss dann ein Verschluss drauf, da darf ja nicht rosten und was weiß ich, was dann also ist. Ne? Natürlich kostet das Geld, natürlich. Und da sind diese Positionen, die kannst du nicht umrechnen, es geht einfach nicht. Geht einfach nicht. Das ist einfach nur noch Prestige und um den Leuten auch zu zeigen, wie wichtig auch eine gute Arbeit ist und was da alles zugehört. Ne?
Was ist eine Standarte? Was ist das?
Eine Standarte ist vorne rechts und links drauf, so eine Flagge. Siehst du auch, wenn der Bundespräsident oder so.
Ja, natürlich, hat, ne? Bei den offiziellen.
Eine Standarte halt.
Ja, ja.
Das Einzige, was wir nicht haben, wenn jetzt der Kanzler oder der Bundespräsident oder sonst was durch die Gegend eiert, wir haben jetzt also keine Motorradfahrer vor und dahinter fahren. Ne? Wir machen nur noch alleine.
Das stimmt. Ich glaube, so eine bekannte Person hast du bisher auch noch nicht gefahren, glaube ich, ne? Die dann sowas brauchte.
Klar.
Ja, echt?
Ja, sicher, selbstverständlich. Wenn eine Berühmtheit verstirbt, einer, der sehr bekannt ist, jetzt rate mal, die werden in der Regel immer einbalsamiert.
Ach so, ja klar.
In der Regel hängt da immer einer meiner Kolleginnen oder Kollegen und macht, wir werden ja dann beauftragt von dem jeweiligen Bestatter. Ne, dann kriegen wir den Anruf, dann regeln wir das hinter den Kulissen. Wir sind als Thanatopraktiker, wir arbeiten ja still und leise, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Aber hinter den Kulissen, natürlich, natürlich. Da war auch der ein oder andere schon dabei, zu Lebzeiten hätte ich 100 pro nach dem Autogramm gefragt, aber wenn ich komme, braucht man das ja nicht mehr, ne?
So, jetzt hast du mich natürlich neugierig gemacht, aber ich schätze, dass du nicht darüber sprechen darfst.
Nein, absolut nicht. Also wenn ein Kollegin oder ein Kollege von mir darüber spricht, ja, dann ist das auch schon mal sofort, hat er gegen den Paragraph der Schweigepflicht verstoßen. Ne? Also da sind wir schon, wir haben ja Schweigepflicht. Wir dürfen da gar nicht drüber reden. Aber es ist trotzdem immer sehr spannend, wenn dann der Anruf kommt und die Kolleginnen und Kollegen, die uns beauftragen, die wissen ja immer schweigen. Wenn der Anruf kommt, dann siehst du morgens vielleicht Nachrichten, dann hörst du, dass der gestorben ist oder die gestorben ist und dann irgendwann jedes Telefon, Volker, ich hab da mal eine Frage. Ja, und zack, bums, ist das Thema durch. Ne? Dann haben wir ihn dann.
Volker, wir sind jetzt trotzdem enttäuscht. Also, echt? Dass du das nicht erzählst. Nein, Quatsch. Wir was? Verstehen.
Aber habe ich endlich geschafft. Ich bin da ein Genie drin, die Leute zu enttäuschen.
Das gibt's nicht. Der Volker hat schon Promis auf dem Tisch liegen gehabt. Das
ja, darf er wohl nicht nur sein. Eine.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Okay, gut. Das mit dem Bestattungswagen haben wir an der Stelle jetzt abgehakt. Dann nächste Frage.
Mit den
Frage.
Promis auch.
Mit den Promis leider auch. Also leider keine Details. Aber immerhin, so der Hinweis von dem einen oder anderen, hättest du auch gerne eine Autogrammkarte gehabt. Da wissen wir schon mal, ist also durchaus eine interessante Kategorie. Also das ist, lassen wir mal so stehen. Genau.
Ja. Und weißt du, was richtig schön ist, wenn dann irgendwo ist, wenn sich viele Bestatter treffen. Ne? Und da sind ja auch immer wie so Messen oder Foren oder so.
Genau.
Dann kommt dann auch schon mal, hast du gehört, der und der hat den beerdigt. Ach nee.
Ja, dass da hinter vorgehaltener Hand zwischen euch dann schon mal ausgetauscht
wird. Ja, aber wird nie, also da lege ich wirklich für meine Kolleginnen, also zumindest für die Tatarbeiter, die Hand ins Feuer. Ich weiß vom Gefühl her, das ist dem und dem seine Ecke, dann weiß ich, könnte den Finger im Spiel gehabt haben. Du hast doch gesehen, wie die Queen gestorben ist.
Ja.
Na ja, dann fuhren sie alle in das Schloss rein, da mit ihren Range Rovern. Na? Ja, was meinst du denn? Da war auch eine Kolonne Thanatopraktiker bei, das kann ich dir versprechen.
Na,
kriegst du natürlich auch nie mit, ist doch eine ganz logische Geschichte. Das ist auch damals, sagen wir mal, wie Helmut Kohl, Rau, weiß ich, wie sie alle heißen. Jetzt überleg doch mal, damals Helmut Kohl, der hat ja über Tage lang im Haus, war ja auf einer Aufbauung. Das geht ja gar nicht ohne, da muss man sich auch
das
mal überlegen,
nicht. Ne? Absolut. Ja, da erinnere ich mich ja auch an die Folge, die wir über den verstorbenen Papst gemacht haben in diesem Jahr, wo wir ja festgestellt haben, okay, sehr intensiv thanatopraktisch behandelt worden sein kann dieser Mann nicht, ne?
Oder
weil
nicht
wir dann
professionell.
Ja, oder das, ne? Oder er hat's, wie wir ja auch so ein bisschen vermutet haben, vielleicht auch für sich abgelehnt und hatte das so für sich festgelegt. Sehr spannend. So, nächste Frage, Volker.
Ja.
Was ist ein Kolumbarium?
Ein Kolumbarium, das hat man mittlerweile sehr oft, das ist ein Gebäude, wo die Urnen drin bewahrt werden. Das sind dann so Fächer, da kommen dann so Platten vor und da wird die Urne reingestellt mit Name von dem Verstorbenen, Geburts- und Sterbedatum und solche Geschichten. Da hast du sehr oft in Kirchen mittlerweile, die nicht mehr für Gottesdienste verwendet werden. Es gibt einige Kolleginnen und Kollegen von mir, die jetzt ein hauseigenes Kolumbarium haben. Das heißt, die Urne wird nicht bestattet. So, und jetzt kommt aber, nur für eine Zeit. Aus einem ganz einfachen Grund, gehe ich jetzt hin und wähle ein Kolumbarium aus, ist das genau wie ein Erdgrab, immer zeitlich befristet. Und wieder 10 Jahre, 20, 5, was weiß ich, wie die das da alles so regeln. Da hat auch jeder so seine Spielregeln, ne? Und danach, wie zum Beispiel jetzt in so Kirchen, hat man sehr oft auch eine Krypta. Das heißt, im Keller ist so eine Ecke, da wird dann die Asche dann später verstreut oder beigesetzt. Ne? Also ein Kolumbarium sagt nicht aus, dass der für immer in diesem Gebäude bleibt oder in dieser Kammer, sondern ist immer zeitlich befristet. Ne? Eine Beisetzung oder eine Umlagerung wird definitiv erfolgen. Also das ist schon mal so sicher wie abends eine Kirche. Und da der Tod ja eine ewige Geschichte ist, und wir reden ja von einer ewigen Ruhe, dann ist auch, wenn die Leute nach mir hinkommen und sagen, ja, Volker, ich möchte Kolumbarium. Gerne, können wir machen, weil wir machen alles genauso, wie der Angehörige möchte. Und jetzt kommt das, wir sind aber auch in beratender Funktion unterwegs. Und meine erste Frage ist immer, warum? Und dann höre ich dann schon mal oft, ja, Mutter oder Vater wollte nie beerdigt werden. Dann kommt meine nächste Frage, was meinst du denn, wie lange die da in dieser Kammer stehen? So, und dann, wir müssen da ja offen drüber sprechen, weil ich stell dir mal vor, wir würden das nicht machen, dann irgendwann ist die Trauer ja mal ein bisschen weniger. Ich sage ja immer, Trauer ist gleichzusetzen mit einem Vollrausch. Alles fliegt an einem vorbei, man reagiert und handelt nur, aber irgendwann ist jeder Rausch vorbei und dann fängt man an, sich Gedanken zu machen. Und hat dann die Kollegin, der Kollege oder ich als Person, die Leute nicht vernünftig aufgeklärt über das, was da auf den Zugang beraten. Ja, dann muss ich mir mit Recht die Frage stellen lassen, hören Sie, was passiert eigentlich nach 20 Jahren damit? So, und dann hätte ich meinem Gegenüber nicht die komplette Wahrheit gesagt. Machen trotzdem sehr viele Leute, aber die sind dann wenigstens aufgeklärt. Ne? Dann ist dann, und nach 20 Jahren oder 30 Jahren ist die Trauer ja auch wieder eine andere, wenn man ja in der Regel entweder selber näher am Tod dran ist oder, tja, man ist schon, ne? Von der Seite her ist das aber eine andere Geschichte.
Ja, das finde ich sehr spannend, weil wir haben darüber schon mal in einer Folge gesprochen, als es auch um alternative Bestattungsformen ging und wir darüber gesprochen haben, warum es in Deutschland ja immer noch so rigide gehandhabt wird. Also es gibt ja schon ganz klare Bestattungsregeln in Deutschland, ja, also härter als in anderen Ländern. Genau, und da haben wir uns über diese Frage unterhalten, warum kann man die verstorbene Oma nicht einfach mit nach Hause nehmen und stellt sie sich aufs Kaminsims?
Ja, so. Da ist das erste Bastei gefallen jetzt, ne?
Also ja, da gebe ich dir recht, aber das ist natürlich so, ich konnte es damals nicht verstehen erst und habe gedacht so, warum lässt man den Angehörigen nicht diesen Wunsch, dass sie ihre verstorbene Oma gerne mit nach Hause nehmen wollen? Und dann fand ich, das war für mich so einleuchtend, als du mir damals erklärt hast, ja, Jessi, das mag die ersten Jahre ja noch eine sinnvolle Idee sein, ja, aber je mehr Zeit ins Land geht und je mehr sich das eigene Leben weiter verändert und eben auch andere Angehörige dann der Oma sterben, wer kümmert sich irgendwann um diese Urne?
Dann fliegt Oma nämlich irgendwo, ne, in den Bracht rein oder so.
Ne? Exakt, was ist dann am Ende, das ist ja auch nicht würdevoll.
Ist keine Totenruhe. Das ist auch, was ich den Leuten immer sage. Und in Rheinland-Pfalz sind sie jetzt hingegangen, ist das Bestattungsgesetz ja gekippt worden. Da gibt es ja eine neue Form. Darf man mit nach Hause nehmen, Flussbestattungen und, und. Ich finde Vielfalt wirklich schön und ich bin da ein totaler Freund von. Ne? Menschliche Vielfalt, aber auch Vielfalt in der Form der Bestattung. Ich bin ja wirklich ein Freund von. Die größte Sorge, die ich mir immer mache, es gibt ja diese Geschichte mit dieser Trauer und diese Trauerphasen. Ist gleichzusetzen mit einer Trennung letztendlich, weil wenn jemand stirbt, ist das ja auch eine Trennung, kann man so sehen. So, auf jeden Fall, wenn ich jetzt aber so eine Urne zu Hause habe, ist ja die Frage, warum möchte ich jetzt nicht loslassen? Ja, dann habe ich ein Problem, weil Trauer und Beisetzung und Tod hat auch immer etwas mit Loslassen zu tun. Trennung übrigens auch. Man muss immer loslassen. Habe ich die Urne jetzt aber zu Hause, ist die Frage, kann ich da überhaupt loslassen? Ist das jetzt eine reine emotionale Entscheidung? Man weiß schon, was man da macht und möchte einfach nur die Asche bei sich haben und irgendwann einen Lieblingsplatz schaffen, ist dann auch schon wieder okay. Aber wenn ich dann so erzählt bekomme, ja, Oma war immer gern im Yachten, das ist ja auch immer so ein Ding eins. Und dann wird aber vergessen, dass man ja selber irgendwann verstirbt. Dann liegt Oma da schön im Yachten, dann stirbt man selber und dann wird das Haus verkauft und dann kommt genau da eine Hundezwinger hin, ein Hühnerstall oder wird da einfach ein Haus hingebaut. Wie wir hier das Haus gekauft haben, meine Frau und ich, dann haben wir uns mal hinten am Garten dran gegeben und gebuddelt und gegraben. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Hunde ich da rausgeholt habe, weil das früher eigentlich so üblich war. So, und jetzt erzählt mir doch mal bitte, was passiert, was mache ich dann, wenn ich so ein Haus kaufe und habe auf einmal eine Urne in der Hand? Ja, das müssen wir mir mal erzählen. Jetzt bin ich ja Bestatter, ich sollte das eigentlich schon gehandelt kriegen. Aber was macht denn jetzt Paul und Jutta, wenn die das mal machen und haben auf einmal eine Urne in der Hand? Darum ist das immer so eine Sache, nicht weit genug über den Tellerrand geschaut.
Ne? Das ist nicht zu Ende gedacht.
Das Leben ist eine endliche Geschichte und der Tod ist unendlich. Und das muss man mal in Relation bringen. Und da bin ich ganz schnell davon überzeugt, dass man da nicht mehr im Gleichgewicht sind. Ne? Das muss man mal einfach so sehen. Muss aber trotzdem jeder für sich selber entscheiden. Ich bin ja kein Moralapostel oder so. Ich möchte nur, dass man sich Gedanken darüber macht, weil dann ist ja nach wie vor die Asche des Vaters, der Mutter, der Oma oder des Opas. Man sollte sich da wirklich Gedanken darüber machen. Ist das jetzt eher so eine, ach, ich kann nicht loslassen, und Opa war immer gerne hier, ne? Aber dann vergisst man sein eigenes Ableben. Was bringt mir meine Zukunft? Weil ich weiß jetzt noch nicht, wie alt ich werde. Das werden wir ja sehen irgendwann, ne? Oder besser gesagt, ich werde nimmer sehen. Darum ist das ja, wenn ich morgens wach werde, dann ist so ein Ritus bei mir. Bettdecke weg, auf den dicken Zeh geachtet. Wenn da kein Zettel dran ist, weiß ich, boah, jetzt musst du wieder ran.
Ne? Ja, ich finde das so schön, weil du uns ja auch nochmal dazu bringst, Dinge zu Ende zu denken. Ne? Ja, also nicht, das ist genau, man muss es einmal bis zu Ende denken. Ja. Und genauso wie du sagst, also dass die Urne verbuddelt im Garten, dann wird das Haus verkauft. Ja, das sind lauter so Dinge. Ja, das kann passieren, ne?
Genau.
Ja.
Oder so guck dir mal die Wälder an, da werden die rot, auf einmal ist das ein Industriegebiet. Das sind auch so Sachen, wo ich sage, bitte, liebe Leute, ich finde das ja gut, auch vom Gefühl her, finde ich das richtig super. Was weniger passieren wird, oder wir werden es definitiv nicht mehr so mitkriegen, sind bei Seebestattungen zum Beispiel, wenn die Asche der See übergeben wird. Ja, cool, passt. Ja, da wird definitiv erstmal kein Industriegebiet hin. Und wenn, da sind das aber schon ein paar Jahre weiter. Da kann ich aber flüstern. Aber so Wald und Garten und Wohngebiete, eigene Haus, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin aber auch keiner, der sagt, man macht es nicht oder man macht es. Dann muss jeder für sich selber entscheiden. Aber grundsätzlich, und jetzt kommen wir wieder darauf zurück, was ich eben gesagt habe, mein Gegenüber hat das Recht, vernünftig beraten zu werden. Ich entscheide nicht. Aber was ich in der Hand habe, ist die Beratung. Ja. Und wenn mein Angehöriger, mein Gegenüber dann sagt, ich möchte trotzdem so haben, gut, dann machen wir es so. Aber kann keiner sagen, wir hätten ihn nicht vernünftig beraten. Das ist das A und O.
Man kann ja auch eigentlich nur entscheiden, wenn man wirklich alle Faktoren einmal auf den Tisch bekommen hat. Wie kann man eine qualifizierte Entscheidung treffen? Nur dann, wenn man alles weiß.
Ja. Ne? Also das ist ja eine Bauentscheidung mit der Urne zu Hause. Man möchte ja. Ich finde das ja
natürlich.
Gut. Ich maul da nicht drüber, ganz im Gegenteil. Ich kann das ja nachvollziehen. Ne? Aber wie du eben schon mal sagtest, vielleicht nicht ganz so zu Ende gedacht. Ne, und das ist ja auch mit dem Tod. Die Trauer ist ja auch sehr oft Egoismus. Achte mal drauf. Wenn da ist ein Mensch, der ist schwer krank, der kann einfach nicht mehr als Außenstehender, da muss ich mal aufpassen als Bestatter, aber ich sage den Angehörigen oft genug, ist es ja so, wenn derjenige oder diejenige verstirbt, dann sage ich, das war Erlösung. Das war einfach Erlösung. Weil wenn wir unseren Spiegel nehmen, guck mal da rein, wir wollen so nicht alt werden, wir wollen so nicht da liegen. Jetzt ist es aber so, jetzt ist es meine Mutter oder mein Vater, ja, ich will doch auch den nicht loslassen. Wieso stirbt er jetzt? So schlimm war es ja nicht, der hat ja Tabletten gekriegt. Weißt du, was ich meine? Man ist, das ist immer so, alles hat zwei Seiten. Ne? Und darum fällt dann immer schwer, auch loszulassen, sagen wir mal einen Friedhof oder einen geeigneten Platz dafür zu finden, für eine Beisetzung. Weil man nicht gehen lassen möchte. Ich kann es nachvollziehen. Ich kann es wirklich nachvollziehen.
Eigentlich hat es die Gesellschaft, finde ich, schon ganz gut für sich so gelöst, dass wir uns an irgendeiner Stelle mal strikte Regeln gegeben haben, um auch Menschen, die dann wirklich, wie du es ja auch sagst, in Trauer, in einem emotionalen Ausnahmezustand sind, dass man ihnen gewisse Entscheidungen oder Ideen auch einfach abnehmen kann und sagen kann, nee, wir machen es so, aus guten Gründen. Die du gerade rational nicht nachvollziehen kannst, weil du in einem Ausnahmezustand bist. Aber dafür, vertrau mir, irgendwann wirst du verstehen, dass es richtig ist.
Genau, aber dafür müssen die Regeln, finde ich gut. Aber wenn man sich jetzt teilweise, nehmen wir das Schulsystem oder ist mir ja egal, welche Regeln wir nehmen, wie alt die schon sind.
Ja, da gebe ich dir recht. Man muss auch mal überdenken, klar.
Ja, und darum finde ich die Bestattungskultur, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Wenn nach mir ging, so Friedhofshallen, die stehen irre lange leer, die brauchst du vielleicht einmal eine Woche. Ne? Ich würde dann Begegnungsstätten reinmachen, Treffpunkte, dass die Leute nicht bei Wind und Wetter draußen auf der Bank sitzen. Kinder, ich bin in Holland gewesen, da war ein Spielplatz am Friedhof. Da war das nicht am Eingang, Kind, du musst jetzt los, ruhig sein. Da habe ich ja schon mal gesagt, könnte ich mich jedes Mal aufregen, weil da wird keiner geweckt. Wir müssen auch halt von der Bestattungskultur ein bisschen umdenken und hingehen von diesem Friedhof weg, sondern aus einem Friedhof eine Begegnungsstätte machen. Da begegnen wir dem Tod, aber auch dem Leben. Da begegnen wir der Trauer, aber auch der Freude. Weil ich sehe das ja oft, wenn ältere Menschen, aber braucht man nicht mehr älter zu sein, ich selber freue mich da auch ewig am Friedhof, wenn ich da irgendjemanden treffe, den ich kenne. Ne? Man muss mal sehen, so ein Friedhof, da hat auch was Schönes. So, aber wenn man jetzt hingeht und dieses Teil da so sterilisiert, leise, das darf nur stattfinden. Weißt du, da macht man sich auch sehr viel mit der Bestattungskultur kaputt und dann darf man sich aber auch nicht wundern, die Leute anfangen so zu denken. Da müsste auch von den Friedhofsbetreibern, sage ich jetzt mal vorsichtig, müsste da auch mal ein Umdenken kommen. Und in Holland ist es ja so, dass die Friedhöfe privatisiert sind und ich verspreche dir, hätten wir das in Deutschland, dann hast du gar nicht mehr die Idee, die Oma mit nach Hause zu nehmen. Ne? Weil dann jeder Unternehmer, der ja immer am Puls der Zeit ist und immer mitkriegt, was läuft, der würde schon mit den Angehörigen gestalten. Weil, wenn ich zum Beispiel hier in Wassenberg, wir haben sehr schöne Friedhöfe und die gehen auch wirklich hier gut mit. Aber wenn ich jetzt der Betreiber wäre, ja, dann würde ich ja auch einen Verein gründen, der sich um die Gestaltung kümmert. Weißt du, da musst du als Unternehmer darfst du das nie alleine machen. Du musst die Leute mitnehmen. Und das wäre dann schon mal zum Beispiel, dann hätten wir einen vernünftigen Wandel der Bestattungskultur und einige Probleme weniger. Ja, das kann ich auch versprechen.
Aber kannst du dir erklären, warum das dann jetzt in Rheinland-Pfalz so von der Politik, das wirkt ja auch so wie, so jetzt sind uns sämtliche Regeln egal, jetzt ist es
ja,
auch wurscht.
Dann ist immer das, genau, danke.
Anstatt
die Rheinland-Pfälzer haben eins gemacht. Die haben wieder alle zum Denken angeregt. Es hieß ja immer, nee, das wird es wohl nicht geben. Und dann kam der ganz kleine Stadtstaat hier, der Hansastadt Bremen, und fing da schon mit an mit Lockerungen. Ne? Kleine gallische Dorf. So, jetzt ist Rheinland-Pfalz nachgezogen und ich vermute, und glaube es mir, jeder wird sagen, nein, auf gar keinen Fall, aber ich vermute, Rheinland-Pfalz ist jetzt, die Bastei ist gefallen, wie man so schön sagt. Und jetzt werden sie nach und nach über Druck, und das ist schon immer so gewesen, wir sind zwar Föderalismus, aber der Druck, der zählt ja auch, über Druck wird jetzt nach und nach, jedes einzelne Land wird damit umfallen. Was aber nicht begriffen wird, und vielleicht vertue auch ich mich, kann ja sein, ne? Aber was nicht begriffen wird, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt zu sagen, so, jetzt lass uns einmal Tabula Rasa machen, wir setzen uns jetzt mal mit dem Verband Deutscher Bestatter, mit den Bestattern, mit Kirchen, wir setzen uns jetzt mit allen, die damit zu tun haben, an einem Tisch und gucken, wie kriegen wir die Kuh vom Eis. Und glaube es mir, die Mehrheit würde sagen, lasst uns die Friedhöfe zu Begegnungsstätten machen, lasst uns die schön machen und dann wirst du sehen, dass die Friedhöfe auch wieder Zulauf bekommen. Ich spreche ja, ich habe ja jeden Tag mit Leuten zu tun, die sich für den Friedhof entscheiden. Aber ich kenne auch genug, die sich dagegen entscheiden. Näher kannst du gar nicht rankommen. Und wenn ich dann höre, die Gründe dagegen, wird mir Angst und Bange, weil einfach relativ leicht ist umzustellen. Ne? Es ist relativ leicht. Guck dir mal die Gebäude an, so eine Friedhofshalle. Wie lange steht die leer? Manchmal wird die gar nicht mehr benutzt, weil die Leute direkt ab Grab ihre Traufe. Ja, da kannst du doch wunderbar, ich kenne genug Kaffeebetreiber, die sagen würde, pass auf, Beerdigungskaffee, ihr geht raus zum Grab, wenn er wiederkommt, ist das gedeckt. Lustigerweise, die Holländer schaffen das, ne? Ich habe das hier oft genug in Holland, du gehst raus, ist da eine ganz normale Trauerhalle, kommst du wieder, zack, sind die Tische gedeckt, ne? Herrlich, freue ich mich immer wieder. Näher kann ich an meinem leckeren Kuchen auch nicht mehr sein, ne?
Ja, du kannst das ja auch, also wenn man an solche Orte denkt, dann kannst du ja auch Kulturbegegnungsstätten daraus machen. Du kannst ja auch da abends mal ein kleines Konzert stattfinden lassen oder was, weiß der Geier was. Damit die Leute auch mit so einem Ort, mit so einem Raum etwas anderes verbinden. So, damit die das positiv besetzen, ja. Und nicht
kannst du ein Konzert machen, du kannst eine Vernissage machen, du kannst da so viele tolle Sachen machen auf dem Friedhof.
Ja, also Volker, ich muss sagen, ich finde das spannend. Also ich weiß, dass hier bei mir auch im Freundeskreis schon, wenn jemand verstirbt, das auch immer mal wieder Thema ist. Lustigerweise auch darüber haben wir ja mal eine Folge gemacht, wie komplett unkonventionell es die Holländer tatsächlich auf vielen Ebenen haben. Ich glaube, dass die uns in vielen Punkten voraus sind, was du gerade geschildert hast, was die Begegnungsstätten angeht, was Kinder auf dem Friedhof angeht und so. Gut, was dieses Thema, wir entlassen Oma mit einem Heliumballon am Strand in die darüber haben wir ja auch schon gesprochen.
Stichwort Tante Tienchen im Kuchen. Ne?
So, ich sage es dir. Das hat dann auch seine Grenzen. Ich bin total gespannt, wie sich das entwickelt. Kriegst du hier in NRW was davon mit, von Seiten der Politik, vom Bundesverband der Deutschen Bestatter, ob da Änderungen geplant sind, ob da was kommen wird?
Ja, der Verband, der würde gerne auch hier mit diese Privatisierungsgeschichten und sowas, da würden, weil es irre viele gute Kolleginnen und Kollegen gibt, die da auch wirklich ganz tolle Ideen haben, ne, das muss man ganz ehrlich sagen, ne, auch da Parks draus zu machen, so wie es sich gehört. Und es gibt ja auch schon Beispiele dafür, muss man ja auch sagen, ist ja jetzt keine Neuentdeckung. Das Problem ist ganz einfach, wenn man jetzt mal die Politik sieht, dann ist, stell dir das vor als Öltanker. Und dann kommt der Unternehmer, na, gerade Familienunternehmer, das sind Speedboote. Wir als Unternehmer haben gar nicht die Zeit, irre lange zu überlegen, was meinst du, sollen wir in 10 Jahren umstellen, wenn wir nicht sofort spüren, was marktlos ist, wenn wir nicht spüren, wie es meinem Gegenüber geht, kann ich dir sagen, und kommt so ein Schild an die Türen, closed, das war es. Na? Und jeden Morgen steht einer auf der, oder eine, die wacher sind wie wir. So, das hast du aber in der Politik nicht. Da hast du diesen Zyklus von 4 Jahren, 5 Jahren. Dann hast du diese Lobbyarbeit, ne, weil da wundere ich mich auch manchmal drüber. Das sieht man in vielen Belangen. So, nochmal, guck dir das Schulsystem an. Da wird mir schwindelig. Also ich bin ja auch Dozent, ne, und ich erzähle immer aus der Praxis für die Praxis, aber arbeite auch mit denen auf die Prüfung hin. In der Schule kriegst du aber noch beigebracht, wie Goethe morgens aufgestanden ist und welche schöne Worte er gesprochen hat. Cool, finde ich super, wir dürfen Goethe nicht vergessen. Aber wenn du jetzt den gleichen Schüler fragst, wie geht denn eigentlich unser Steuersystem? Ja, da fällt er nach hinten um, weil der da noch nichts von gehört hat. Papa, Mama, Steuer bezahlen. Weißt du, und das Gleiche haben wir aber auch in dieser Bestattungskultur. Es gibt heute immer noch einen Sarg, was gut ist, letztendlich. Aber es gibt immer noch den Friedhof, es gibt immer noch Beerdigungszeiten. Und wenn ich dir jetzt sage, wenn ich mit den Holländern zusammenarbeite, dann mache ich Heiligabend um 0 Uhr eine Beerdigung. Warum? Das sind Unternehmer. Die gehen hin und sagen, wie, dein Kunde wünscht, wir werden, klar, bezahlst. Ganz klare Sache. Also da brauchen wir auch nicht drüber zu reden. Aber wenn jetzt ein Kunde nach mir hinkommt und sagt, hör mal, Volker, Papa war immer ein Borussia-Fan, Anstoß, 15.30 Uhr, würden wir gerne die Beerdigung machen. Geht das? Ja. Ja, natürlich geht das. Natürlich. Warum auch nicht? Aber jetzt ist es so, dass uns dann die Stadt, Gemeinde, Kommunen oder Politik sagt, hör mal, hast du eine Ecke ab.
Wem gehören die Friedhöfe eigentlich? Also, wenn wir darüber reden, es wäre klug, sie in Teilen zu privatisieren. Wem gehören sie aktuell?
Die Friedhöfe, die sind halt kirchliche Betreiber. Die hängen dahinter, also katholische, evangelische Kirche. Ja, und dann hast du auch die Kommunenstädte, das sind dann die Betreiber. Ne? Und da fällt natürlich Kirche, wissen wir jetzt alle Bescheid, das ist ja sowieso so ein Riesenöltanker, bevor der sich bewegt. Und bei den Städten ist es ja auch nicht anders. Ne? Und dann ist ja auch immer noch, wenn eine Stadt oder eine Kommune jetzt sagen würde, wir finden das gut, mach mal, dann kommt da doch direkt die Angst, aber wer haftet, was ist wenn? Ne? Und dann muss man überlegen, so eine Kommune oder eine Kirche wird ja wohl kaum pleite gehen. Bei einem privaten Betreiber ist es natürlich immer die Möglichkeit, dass es auch vielleicht mal schief geht, die ganze Sache. Weil wir reden ja hier immer über sehr lange Ruhefristen. Das muss dann schon auch gewährleistet sein, dass da nichts passieren kann. Ne?
Gibt es das in Deutschland überhaupt schon, dass Friedhöfe privatisiert sind oder ist das gesetzlich gar nicht möglich?
Gesetzlich überhaupt gar nicht möglich. Aber wenn du jetzt siehst, zum Beispiel nehmen wir mal Pützroth oder wir nehmen jetzt mal Ruheforst oder Friedwald und wie die ganzen heißen. Da hängen dann auch immer schon Städte oder Kirchen halt hinter, die dann da schützend die Hand drüber halten. Ne? Es gibt auch wie diese Kolumbarien, was ich gesagt habe, die von den Kollegen geführt werden. Da steht dann entweder die Stadt oder auch die Kirche dahinter und kümmert sich mit drum.
So teilprivat, aber komplett geht nicht.
Quasi. Na, genau, leider. Wobei ich muss sagen, ein bisschen Kontrolle sollte immer da sein. Also ich hätte jetzt persönlich, wenn ich sagen würde, ich kümmere mich, wir haben hier in Wassenberg sehr schöne Friedhöfe angenommen. Ich bin ja auch der einzige Ortsansässige hier. Ich würde sagen, ich kümmere mich da jetzt drum. Wäre es trotzdem nicht verkehrt, wenn die Stadt sagen würde, und wir helfen dir und wir gucken dir auch auf die Finger. Weil Kontrolle kann manchmal nicht schaden, das muss ich auch sagen.
Ja, ja. Vor allen Dingen bei diesem sensiblen Bereich.
Ja, ne? Definitiv, definitiv.
Absolut. Ja. So ein Mittelweg wäre schön. Genau. Ja,
genau. Sich in der Mitte treffen, das liebe ich.
Gilt fürs ganze Leben, ne? Meistens ist ich sage auch immer, in der Mitte liegt die Wahrheit.
Man jetzt habe ich aber mal eine Frage an dich, meine Liebe.
Oh ja,
hau raus. Rückblickend dein Jahr.
Wie war rückblickend mein Jahr? Also, sagen wir mal so, rein beruflich war es auch oft herausfordernd. So, und da habe ich es eigentlich immer genossen, wenn wir uns zwischendurch Zeit genommen haben für unseren Podcast. Ich habe auch gemerkt, dass dieser Podcast, das Projekt mit dir, dass das immer mal wieder dafür sorgt, dass ich auch mal wieder neu Spaß an meinem ganzen Beruf und was ich mal gelernt habe, dass ich dann nochmal ganz neu aufblühe. Was nicht heißt, dass mir meine Arbeit beim WDR keinen Spaß mehr macht, auf gar keinen Fall. Also ich bin super gerne Fernsehmoderatorin. Aber das ist natürlich so, eine Sendung ist immer sehr klar strukturiert. Ich habe ja dich damals auch mal als Gast gehabt vor der Kamera. Und wir hatten exakt 3 Minuten und darüber ging nichts, weil natürlich diese Sendung geht, die ich da moderiere, dauert immer haargenau eine halbe Stunde und die Tagesschau wartet ja nicht auf uns. Dass wir hier aber in diesem Format einfach so, also uns frei von der Seele sprechen können und auch einfach mal überhaupt nicht auf die Uhr gucken müssen, sondern dass sich einfach so Gespräche entwickeln, das finde ich halt total wertvoll. Und was für mich prägend war in diesem Jahr, das ist ja einfach, dass ich letztendlich ja auch durch dich den Entschluss gefasst habe, nächstes Jahr fange ich mal was Neues an. Weil ewig werde ich ja auch keine Fernsehmoderatorin sein können. Und dass ich mich jetzt traue, mich zur Trauerrednerin ausbilden zu, das hättest du mir vor 2, 3 Jahren, hättest du mir das erzählt. Und ich hätte gesagt, Volker, never. Auf gar keinen Fall mache ich das. Und dass ich da jetzt so einen Spaß dran entwickelt habe, das liegt auch an unseren Gesprächen. Also von daher, mein Fazit für dieses Jahr, auch dank dieses Podcasts, entwickle ich mich weiter. Das ist schon schön. Und dein Fazit, Volker, für dieses Jahr? Also du hattest ein sehr trubeliges Jahr, mein Lieber.
Ja, aber ich fand eigentlich alles schön. Was ich nicht schön fand, war, wenn jetzt Freunde und Bekannte von mir gestorben sind, dann hatte ich dir erzählt, Silvia und ich, wir hatten dieses Jahr Silberhochzeit, waren weg. Dann starb genau da der Vater meiner Schwiegertochter. Also Freud und Leid war immer sehr miteinander verknüpft. Ich hatte dir erzählt, vor 3 Wochen ist eine Enkelin von mir geboren worden. Aber genau in der Woche kamen dann 2 Familien rein, deren Kinder verstorben sind. Freud und Leid liegt immer ganz nah beieinander. Und dann gehen wir wieder aufs Italienische zurück. Dann nehmen wir dieses Wort Bilanz oder Bilancia, das heißt in der Waage gehalten. Und mein Jahr hält sich wie immer in der Waage. Es geht auf, es geht ab. Hauptsache ist, am Ende des Jahres kommt ein Gleich und man sagt, okay, es war halt so. Ne? Wir können damit umgehen.
Ja, wir haben dich eine Runde mitbegleitet in diesem Jahr und wir werden es im nächsten Jahr auf jeden Fall auch tun.
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, was du jetzt gerade gesagt hast, hier mit dieser Moderatorin und Trauerredner und was du jetzt gerade so gesagt hast, macht mich auch irgendwie happy, aus einem ganz einfachen Grund, weil ich dich für meinen Beruf oder den Beruf, den ich ausübe, so muss man ja sagen, das machen ja viele Kolleginnen und Kollegen, begeistern konnte. Das merke ich aber auch immer wieder, wenn ich Vorträge halte. Ich merke das aber auch, wenn ich unterrichte oder wenn ich Führungen im Haus habe und den Leuten alles erkläre. Die Leute sind schon offen für den Thema Tod. Wir werden ungefragt geboren, wir werden auch ungefragt sterben und dann die Zwischenzeit füllen wir, aber wir können uns auch locker mal mit beiden beschäftigen, was da so ist, ne? Sprich die Geburt, aber auch das Ableben. Ungefragt. Können wir uns gerne mit beschäftigen. Freue ich mich, dass ich dich da sogar so ein bisschen pushen konnte.
Ja, da hast du mich mit angesteckt. Schön fand ich auch eine Arbeitskollegin, die letztens zu mir sagte, ach, was machen wir uns alle immer eine Platte? Unser Leben hängt doch am seidenen Faden. Und da habe ich so lange drüber nachgedacht, über diesen Satz, und es hat ja so viel Wahres. Ne? Gott sei Dank denken wir über den seidenen Faden meistens nicht nach, sonst das wäre auch schlecht, wenn wir ständig an den denken würden, aber uns zwischendurch mal bewusst werden, wie gut das gerade alles ist, ne? Wie fein wir es haben, um dann, weil es ist eben also, ne? Ich sag nur, halt mal mein Bier. Das ist ja das geflügelte Wort. Genau.
Der seidene Faden, und ich muss ganz ehrlich sagen, du weißt ja, dass ich auch in der Gerichtsmedizin war, sehr viele Menschen gesehen habe, wo der Körper geöffnet ist oder war da auch bei. Wenn man manchmal sieht, dass eine erbsengroße Geschichte reichen, um ein Leben einem Ende zu setzen oder noch weniger sogar, sollten wir vielleicht alle wirklich, und das ist, glaube ich, das sage ich fast in jeder Folge, sollten wir alle ein bisschen entspannter bleiben. Ne? Mal nicht alles ganz so bierernst nehmen, hier und da auch schon mal grinsen, wo es einem gar nicht zum Grinsen zumute ist. Aus einem ganz einfachen Grund, wer weiß, ob wir morgen noch können. Ne? Wir wissen es halt nicht. Und ich habe schon so viele am Tisch liegen gehabt, die sich morgens angezogen haben, ja, und damit das langsam bei mir am Tisch. Und die hatten sich ja Feierabend auch anders vorgestellt. Ne? Das ist manchmal so schnell vorbei. Einfach mal die Ruhe bewahren. Das sage ich immer wieder. Regel Nummer 1, Ruhe bewahren.
Das nehmen wir mit in unser neues Jahr. Volker, vielen Dank für viele schöne Folgen, die wir in diesem Jahr wieder aufgenommen haben. Und euch da draußen natürlich, dass ihr uns so fleißig zugehört habt. Wir haben uns sehr gefreut über etliche Reaktionen von euch über Instagram und sind auch nach wie vor happy, wenn ihr ein bisschen teilhabt an unserem Podcast. Das Ganze geht auf Instagram über kein bisschen totenstill. Immer mal wieder posten wir da auch was und checken auf jeden Fall auch regelmäßig die Nachrichten, die da eintrudeln. Und in diesem Sinne wünschen wir euch ganz besinnliche, schöne Feiertage im Kreise eurer Lieben. Einen, wie man so sagt, guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann hören wir uns in alter Frische im Januar. Bis dahin, alles Gute euch.
Ja, alles Gute, viel Spaß. Bis dann. Tschö.